Danke, Volker, für die Brücke. Ich war gestern nicht dabei. Ich war gestern auf einer Beerdigung bzw. einer Abschiedsfeier und ich habe Abschied von einem Mentor genommen. 40 Jahre Freundschaft und 40 Jahre auch ja, Begleitung immer wieder. Von daher passt das wirklich sehr gut. Zu gestern, zu heute, fruchtbringend. Ich hoffe, dass das Früchte trägt, beziehungsweise ich weiß, es hat Früchte getragen. Ja, wenn ich zum letzten Mal zurückgehe, also in dieser Reihe muss ich ja sagen, das sind ja noch ein paar mehr Abschnitte drin, da hatte ich unter anderem gesagt, so, dass niemand von uns eine Insel ist. Ist nicht von mir, aber das ist Realität. Niemand lebt völlig isoliert, völlig für sich alleine, so ein Robinson Crusoe-Dasein auf irgendeiner einsamen Insel, selbst der hatte ja seinen Freitag. Zumindest schriftstellerisch. Niemand lebt für sich allein. Wir leben in Beziehungen. Wir interagieren mit anderen Menschen. Menschen, mit denen wir Leben teilen. Menschen, die uns begleiten, fördern, unterstützen. Aber die andere Seite sollte und ist oft auch da, die uns ebenso auch hinterfragen dürfen. Die uns auch korrigieren dürfen. Zurechtbringen im besten Sinne des Wortes. Mentoring meint das zum Beispiel in der Fachsprache, aber es setzt schon viel früher an. Da, wo Zweierschaften da sind, da so Freundschaften da sind, das ist so ein Stück Geben und Nehmen. Beides braucht es. Darum ging es bei dem letzten, ich nenne das mal Wachstumsschub. Bin mal gespannt, ob wir heute wieder einen erleben oder ob das alles nur so etwas Bekanntes ist. Ich trage Eulen nach Athen, ihr sagt, nickt alle artig und brav und sagt, ja, kenne ich doch und so. Aber ich möchte deshalb anknüpfen bei Grundfragen unseres Lebens. Und Grundfragen, gesellschaftsmäßig, das sind die Klassiker sozusagen. Woher komme ich? Herkunft, Vergangenheit. Wohin gehe ich? Meine Zukunft. Manches sieht duster aus oder ein dickes Fragezeichen. Ich weiß nicht, was kommt. Aber auch gegenwärtig dieses, wozu lebe ich? Worin besteht der Sinn, dass ich hier bin? Vielleicht der Sinn, dass du heute Morgen genau hier gelandet bist. Warum? Wozu? Wie sieht das aus mit Lebensgestaltung? Und die Frage ist, das ist jetzt erstmal von hier vorne alles rhetorisch. Ihr macht nicht mit, beziehungsweise ich habe euch gar keine Möglichkeit gegeben, aber haben wir Antworten drauf? Haben wir Antworten auf solche Fragen? Kannst du das für dich beantworten? Ich möchte von Gottes Wort her eine Antwort, ja, wie soll ich sagen, geben, und ich bin der festen Meinung wirklich, das ist nicht nur jetzt eine, wie soll ich sagen, eine Herausforderung und zu sagen, so muss das, sondern ich glaube, wir kriegen etwas geschenkt. Da ist Potenzial von Gott her da. Und ich sage, da muss keiner leer ausgehen und nicht zuerst das, du hattest eben das Appellohr genannt, also das ist nicht so, der Zeigefinger kommt jetzt von hier vorne, ihr müsst. Ganz im Gegenteil, sondern Gott gibt. Die Frage ist, wie offen sind wir dafür? Und das ist nämlich das, also eine Antwort eigentlich auf diese dritte Frage, zu sagen, Mensch, wozu? Wozu bist du hier? Wie kann unser Leben gelingen? Und Gott gibt uns die Zutaten dazu. Viele wissen, dass ich in Sachen Ratgeber ja sehr zurückhaltend bin. So Lebensratgeber zu sagen, man nehme diese Punkte und dann funktioniert das, so die fünf und dann ist das alles gegessen, läuft. Instant-Lösungen, die mögen bei Cappuccino toll sein, aber fürs Leben, glaube ich, man nehme einen Löffel hiervon und davon, rühre um und fertig ist die Sache, glaube ich nicht. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass Jesus uns zu so einem fruchtbringenden Leben einlädt, und dass er uns alles an die Hand gibt, damit das gelingen kann, dass er uns dabei helfen will. Und im Übrigen, es werden heute nur 4 Punkte, also nicht 5. Also instant mit 4 Punkten. Und ich lese uns dazu diesen Abschnitt aus Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe mal erzählt, dass ich von einem lieben Kollegen, Altpastor, eine kurze Zusammenfassung vom Psalm 23 mal bekommen habe, die mich begeistert. Und die ist so simpel und einfach, die kann man sich merken. Wo Gott dann sagt, ich Hirte, du Schaf, alles gut. Wenn ich das darauf, und das wirklich so auch wie das beibehalten, also wirklich auf unserer Seite bleiben, Schaf zu sein, das ist nämlich die Spannung. Und hier könnte ich ähnlich sagen, ich Weinstock, du Rebe, wenn du bleibst, alles okay, läuft alles, Roger. Und ich bin deshalb bewusst so daran entlang gegangen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute sich von euch schon mal bei sowas bedient haben. Wir haben das mal im Urlaub gehabt, wir haben inmitten von so einem Weingebiet gewohnt, in einer alten Mühle. Brauchtest du deiner Tochter sagen, bring mal ein paar Weintrauben. Die ist raus vor die Tür gegangen, hat gepflückt, kam wieder rein, Weintrauben satt. Aber so etwas zu erleben. Und das, wofür das ein Gleichnis ist, ein Bild, ein Beispiel von Jesus, das sind eben halt wirklich eigentlich ganz einfache Dinge. Und zwar das Erste, da kommt es. Wir brauchen eine zuverlässige Kraftquelle. Wir kennen das in Sachen Ernährung, da streiten sich ja immer die Gelehrten, was man essen darf und nicht essen sollte, wie gesund und ausgewogen die Ernährung ist. Ob es heute, muss man ja sagen, irgendwelche Allergien gibt oder Reaktionen gibt, wo man sagt, also pass auf, was du zu dir nimmst. Oder das andere zu sagen, grundsätzlich sportliche Betätigung ist gut für das Wohlbefinden, für den Körper, Geist und Seele, auch das gehört zusammen. Nur, es nützt nichts, wenn ich dazu einen Ratgeber lese, was ich essen sollte oder welche Sportart ich betreiben könnte. Und guck mir das kuschelig auf dem Sofa an, mit einer Tüte Chips in der Hand und ein Glas Cola. Wow. Also muss ich sagen, das wird vermutlich nichts werden, weder mit meiner sportlichen Betätigung noch mit meiner gesunden Ernährung. Also nicht die Theorie macht das, nicht das Wissen, man müsste eigentlich, ich liebe dieses Wort an der Stelle, sondern die Praxis. Machst du es? Ja oder nein? Und beim Nein ist die Konsequenz auch klar. Also, wie viel von dem, was ich eigentlich weiß, tue ich? Ich kenne diesen Abschnitt schon, ich weiß nicht wie lange, mehr als 40 Jahre. Aber die Frage ist, tue ich das? Oder vielleicht nehmen wir es in ganz anderen Bereichen. Wie sieht das aus? Nach welchen Kriterien sucht ihr euch einen Telefonanbieter aus? Nach dem Namen? Sagt, der klingt toll. Oder nach der Werbung? Hört sich vielversprechend an. Lest ihr das Kleingedruckte dazu? Wie sieht das aus? Natürlich spielt der Preis eine Rolle, aber ich möchte auch Netz haben. Ich möchte ja telefonieren können, sonst nützt mir das nichts. Klangvoller Name, toller Preis, alles super, aber wie zuverlässig ist denn mein Netz? Oder in der Werbung begegnet mir so etwas, da wird eine Zuverlässigkeit suggeriert oder angeboten als Lockmittel. Seit so und so vielen Jahren Ihr zuverlässiger Partner. Hört sich toll an. Das lesen wir manchmal auf Wagen. Seit so und so vielen Jahren. Das flößt mir schon grundsätzlich Vertrauen, dazu sagen, im Internet an anderen Stellen sage ich, wenn du erst seit gestern dabei bist und willst mir sowas sagen, oh. Oder dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Ich kann auch verraten, es kommt von Hip, genau. Also ihr werdet heute noch an einer anderen Stelle einen Werbeblock drin haben. Aber so einfach uns das bewusst zu machen, das fließt einfach bei uns mit ein. Und Jesus, der bietet uns eben halt eine solche zuverlässige Kraftquelle an. Ich könnte auch sagen, ein Netz, was immer funktioniert, und er steht dafür auch mit seinem Namen ein, absolut. Und er knüpft an die Lebenswelt damals an, an das, was die Leute vor Augen gehabt haben, sagen der Weinstock und Reben. Und Jesus macht deutlich, eben halt nicht nur in Kapitel 15, sondern an anderen Stellen auch, dass er alles, alles dafür getan hat und tut, dass Leben gelingen kann. Und dass es mehr als jeglicher Ratgeber anbieten kann oder versprechen kann. Das ist mehr als nur Existenz, als nur Dasein, Erfüllung unserer Wünsche und Sehnsüchte. Das ist mehr als zu sagen, Mensch, mach mal beim Postcode-Lotterie mit und dann kriegst du mehr Geld. Nein, es ist nicht mehr Ansehen und. Es mag vielleicht für den einen dazu gehören, aber es ist zu kurz gedacht. Denkt größer, denkt weiter. Und das ist gerade so für mich auf dem Hintergrund von gestern nochmal so deutlich. Leben endet nicht mit dem physischen Tod. Da ist nicht Punkt, sondern Doppelpunkt. Leben mündet ein in Gottes Gegenwart. Und dann zu sagen, ja, ich möchte eine zuverlässige Kraftquelle haben fürs Hier, aber mit der Option des Mehrs. Und dass dieser zweite Teil, für uns nicht so fassbare Teil, ist aber Jesu Ziel für uns. Und deshalb stellt sich uns Jesus vor als Weg, Wahrheit und Leben. Und da sagt niemand, kann zu Gott kommen, außer durch meine Person. Der einzige Weg führt über mich. Oder Jesus sagt, ich bin nicht nur Weinstock, ich bin auch Auferstehung und Leben. Jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, wird leben, selbst dann, wenn sein irdisches Dasein dieses Kreuz irgendwann in einer Traueranzeige hat. Ende erster Teil, aber eben nur erster Teil. Und jetzt hier, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, zu sagen, zu begreifen, daher bekomme ich Kraft, daher bekomme ich Lebenssaft, Lebenssinn von ihm her. Und ich sagte eben schon, also nicht dieses Umgedrehte, ich bin der Macher, ich muss das produzieren, ich habe Power, das denkt man als Jugendlicher immer. Klar, was kostet die Welt? Aber dann daher zu merken, hey, wenn man an seine Grenzen kommt, dann zu sagen, ich brauche mit einmal Hilfe. Gestern habe ich eine 100-Jährige am Arm gehabt und zum Auto gebracht. Und ich habe vorher gehört, wie schwer sie sich damit tut, Hilfe anzunehmen. Ich kann das doch alles noch alleine. Und dann musste ich sie einen kurzen Moment loslassen, um die Tür zu öffnen. Und dann merkte ich mit einem Mal, wie das mit einem Mal wackelig wurde. Also so einfach oder so schnell kann es gehen. Nicht unsere eigene Kraft, und das sage ich auch wirklich durch alle Generationen durch, nicht unsere eigenen Anstrengungen bringen Qualität in unser Leben hinein, sondern das ist das, was Jesus uns anbietet. Zu sagen, Orientierung, Sinn. Bei ihm finden wir alle Nährstoffe für unser Leben. Volle Kraft und Energie. Das, was wir brauchen, um nicht nur irgendwie über die Runden zu kommen oder das Hamsterrad ein bisschen schneller drehen zu können. Nicht nur, um das Leben zu bewältigen, sondern wirklich das Ziel zu finden. Und das immer wieder in den Blick zu nehmen. Also wir brauchen wirklich eine zuverlässige Kraftquelle. Und dieses ohne mich könnt ihr nichts tun, ist für mich eine schmerzhafte Erfahrung. Zu sagen, ja, versuch das mal aus eigener Kraft. Mein du mal, du bist der Produzent. Und dann reden wir drüber, wenn du dann Burnout hast. Wenn du dann sagst, ich kann nicht mehr weiter. Ich habe gemacht. Ich habe das Hamsterrad betrieben. Und? Ein zweiter Gedanke dazu. Wir brauchen eine dauerhafte Verbindung. Mich lädt es immer zum Schmunzeln ein, und das ist auch eigentlich eine Erfahrung, die damit reinspielt. Wenn elektrische Geräte nicht funktionieren und man dann sofort entweder Neues kauft, den irgendeinen Elektriker oder sonst wen kommen lässt, und es stellt sich heraus, dass nur die Hauptstromzufuhr unterbrochen war. Da hat jemand den Stecker rausgezogen. Ganz einfach. Stöpsel es wieder ein und es funktioniert. Wir haben bei uns auch so. Was weiß ich, wenn du da eine Gerätschaft ausstöpst, ziehst die Dreiersteckdose raus, tust das andere rein und hinterher machst du die Kaffeemaschine an und wunderst, es passiert nichts. Sollte man vielleicht mal ganz einfach gucken. Also, oder genauso einfach und vor uns tagtäglich erlebbar, wie sieht das denn aus? wie nervig das ist, wenn das Internet nicht funktioniert. Wenn dann sagst, du bist mittendrin und dann ist es eine Unzahl, das schwankt und dann mit einem Mal bricht es ab. Warst gerade beim Download dabei und sagst, ja toll, bitte fang von vorne an, wie sieht es aus? Abgebrochen. Eine gute, dauerhafte Verbindung erleichtert das Arbeiten ungemein. Und selbst banal beim Telefonieren ist das manchmal auch lustig. Du unterhältst dich mit jemandem, dann ist am anderen Ende, du erzählst und irgendwann merkst du, du bist aber ganz alleine. Doofe Sache. Also eine dauerhafte Verbindung. Aber wie sieht denn das aus mit unserer Verbindung zu Gott? Gibt es da auch solche Schwankungen, Abbrüche oder soll ich sagen, ist der Stecker schon längst gezogen? Und zwar nicht von Gottes Seite, sondern von unserer Seite. Wie sieht das aus? Und es soll Leute geben, die legen immer mal wieder so eine Trainingsphase oder so einen Schub ein, sagen ja auch, also ich mache das mal eine Woche lang und dann ist wieder Pause. Ich möchte im Glauben wachsen, ja, ich möchte mehr von Jesus erfahren, ja, ich möchte ihm vielleicht sogar ähnlicher werden. Und dann die erste Phase der Euphorie ebbt ab. Der Alltag holt uns ein, der Terminkalender wird immer voller und dann das Hamsterrad dreht sich wieder. Ja, und ich laufe mit. Was bleibt von meinen Vorsätzen, meinen Wünschen, meiner Sehnsucht? Ich möchte eigentlich geistlich weiterkommen. Ich möchte einen weiteren Schritt gehen. Und Jesus sagt, es geht weniger darum, Leute, einen starken Anfang zu haben. Gut angefangen, stark nachgelassen. Jesus hat einen ganz einfachen Nenner, dranbleiben. Hört sich so toll einfach an, dranbleiben. Bist du ein Dranbleiber oder gibst du auf? Schnell auf. Es gibt Leute, also Martina, das kenne ich dann beim Spielen, Martina, die kämpft bis zum Schluss. Und wenn ich merke, ich habe eigentlich schon verloren, dann bin ich eher beim Spielen zumindest so, na ja, komm, neues Spiel, neues Glück sozusagen. Aber zu sagen, ein Blick auf meine Beziehung zu Jesus zu sagen, ich möchte ein Dranbleiber sein, Kontakt halten, den Anschluss nicht verlieren. Also nicht mit Feuereifer nur zu starten und dann nach einem kurzen Strohfeuer aufflammen, fällt alles mehr oder weniger in sich zusammen. Im letzten Buch der Offenbarung wird einer Gemeinde Folgendes gesagt. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich noch, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. In einer anderen Übersetzung ist die Rede von der ersten Liebe, der ersten Begeisterung. Wäre jetzt billig zu sagen, erinnert euch mal an die erste Begeisterung für euren Ehepartner. Was da, keine Telefonrechnung damals bei uns, die war teuer. Was das gekostet hat. Oder da, wo wir eben halt sagen, da investiere ich. Das ist mir dieser Mensch wert. Wenn du wirklich wachsen willst, dich wirklich auf das Abenteuer Christsein einlassen willst, nicht nur Jesus-Fan zu sein, sondern Jesus-Nachfolger oder mein Lieblingswort Azubi. Wirklich, ich möchte Jesu Azubi bleiben. Mein Leben lang. Immer noch unterwegs, immer noch im Anschluss, immer noch dranbleiben. Bleib dran, bleib in der Verbindung. Wie? Die Dinge sind uns eigentlich so klar und einfach und doch scheint das in der Praxis so schwer zu sein, im Gespräch zu sein, mit Jesus, im Gebet. Wir haben das schon mal in einer Runde gemacht, zu sagen, einen Stuhl dahingestellt zu sagen und Jesus ist in dieser Runde. Haben wir die Erwartung? Oder gucken wir nur, was in der Gebetsgemeinschaft, was machen die denn da? Oder durch das Hören auf sein Wort. Fast Food, Losung, Lehrtext, weiter. Oder nehme ich mir wirklich mal Zeit, was zu lesen? In seinem Wort. Hat das noch prägenden Charakter? Oder, und das ist wieder so durch Gehorsam, das heißt, ziehe ich die Konsequenzen aus dem, was ich weiß, ins Leben rein. Durch Korrektur und Ermutigung, in Gemeinschaft mit anderen, durch Regelmäßigkeit. Also wie verbindlich bin ich? All das schwingt hier mit hinein. Dranbleiben. Bleiben. Aber ich kann das noch toppen mit dem Unangenehmen. Durch regelmäßige Reinigung. Werbeblock. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, ja was ist denn schon dabei? Dann nimmt man Abfluss frei. das macht den Abfluss frei. Kennen wir. Im Haushalt gibt es solche einfachen Möglichkeiten, chemischer oder einfacher Natur, wie ein Pömpel, Blockaden zu beseitigen. Das ist nicht immer angenehm, klar, will keiner von uns. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sowas habe, eine Verstopfung, dann muss ich was dagegen tun. Kann ich warten, dass das sich irgendwann von alleine regelt. Also, sonst bleibt nur der Fachmann oder die Fachfrau. Wer Garten oder Balkon zu pflegen hat, der weiß auch, dass es das Wachstum von Pflanzen durchaus fördert, wenn man zur richtigen Zeit eben halt das zurückschneidet oder kranke und tote Zweige abschneidet, ausgeschnitten werden. Und man könnte das ja von Jesus fast wie so eine Drohung auch hören, zu sagen, alles was tot ist, kommt weg. Vielleicht müssen wir den Gedanken mal zulassen. Aber wie sieht das aus in unserem Blick auf unsere Beziehung zu Gott? Wo und wie findet hier Reinigung statt? Jetzt können wir überlegen, wann ist das das letzte Mal gewesen? Wir können den Gärtner rufen. Genau das bietet Jesus uns an. Mein Vater ist der Weingärtner. Also, lest einmal bei den Propheten, wie oft der Weingärtner sich eingemischt hat, dass er ihnen Leute, sozusagen Gärtner, auf den Hals geschickt hat, zu sagen, Leute, was ihr da macht, das ist kurzsichtig. Leute, ändert das, reinigt euch, in diesem Bild gesprochen. Das sind Fehlentwicklungen, Fehlhaltungen. Und wie oft war das eher so eine Reaktion? Da hören wir doch gar nicht erst hin. Von anderen lasse ich mir nicht in mein Leben hineinreden. Das kann ich verstehen, wenn jemand so denkt. Das mache ich auch nicht gerne. So die Kritiker auf den Plan rufen, die da nur warten, dass da an der Stelle hast du einen Fehler gemacht, das war nicht in Ordnung, so in der Richtung. Ja, aber es ist etwas ganz anderes, wenn Jesus bei mir reinredet, wenn ein vertrauter Mensch, ein Freund mir da hineinredet, mir etwas sagt, was ich vielleicht nicht hören will, aber hören sollte. Dann hinzuhören, doppelt hinzuhören, zu sagen, ja, da möchte mir jemand helfen und mich nicht einfach laufen lassen. Ich sehe Liebe dahinter und genau das sehe ich bei Jesus auch. Jesus spricht von seinem Vater als Weingärtner, das heißt von Gott selber. Und Gott macht uns durch sein Wort, die Bibel, ja, durch Predigt, durch Liedtexte, durch verschiedene Impulse, die er uns geben kann, darauf aufmerksam, durch seinen Heiligen Geist, indem es unser Gewissen schärft oder Geistesblitze. Wir mit einem Mal wissen, das sollte ich tun, das sollte ich lassen. An der Stelle bin ich dran. Er macht uns sensibel, sodass wir oft schon wissen, das ist nicht gut, in welche Richtung das läuft. Oder da sind die faulen oder vielleicht sogar toten Stellen. Die entscheidende Frage ist, hören wir hin? Ziehen wir Konsequenzen? Haben wir den Mut zur Veränderung und wo sind die Blockaden bei uns? Ich denke da für mich selber auch an nicht bereinigte Schuld. Kann ich das zugeben oder deckel ich das immer drauf? Dann kommen ja Bibelstellen, weil Gottes Wort sich nun mal selber auch immer wieder gut erklärt, in den Sinn wie, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Genau das. Schmerzhaft vielleicht. Wenn wir die Augen vor diesen Blockaden verschließen, blockieren wir Gottes Handeln in unserem Leben. Seinen Segen und das Wachstum, was wir eigentlich wollen. Ich weiß, dass vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt etwas aufploppt. Oh, Beichte, das ist schon nicht unser Ding, ne? Das überlassen wir gepflegt den Katholiken. Aber vielleicht haben wir schon längst drin über Seelsorge, sich um die Seele eines Menschen zu sorgen und die Möglichkeit zu haben, solche Blockaden zu lösen. Eine Möglichkeit ist bei uns, dafür haben wir solche Gesprächsecken zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Oder du hast die Möglichkeit, dir einen Menschen deines Vertrauens zu suchen und zu sagen, ja, da kann ich mein Herz ausschütten. Das muss nicht unbedingt immer in der eigenen Gemeinde sein. Manchmal ist es ganz gut, jemand Fremdes zu haben. Aber entscheidend, Blockaden zu lösen. Also all das zu tun. Seelsorge im besten Sinne. Also wir brauchen regelmäßige Reinigung. Es gibt nicht so eine General, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Beichte. Dann habe ich das, ein für alle Mal. Wir können nicht verhindern, dass unsere Füße schmutzig werden, wenn wir die nur einmal im Jahr waschen würden. Das wäre hier eine Geruchsexplosion. Also brauchen wir es immer wieder. Und genauso sieht es für unser Leben aus, für unsere geistliche Hygiene. Und ein letztes, war ich zu schnell? Wir brauchen die richtige Motivation, das kriegen wir aber auch ohne Bild hin, das ist nicht so schlimm. Also, weil die Frage ist ja immer, was bringt mir das? Warum sollte ich so etwas tun? Unsere normalen Fragen, wenn wir ja gefragt werden im Blick auf Hilfe, auf Mitarbeit, dann zu sagen, ja, wie sieht's aus? Was springt für mich dabei raus? Oder wir fragen, warum sollte ich denn das überhaupt wollen? Warum sollte ich mich überhaupt verändern? Weil ich bin okay, oder? Und vielleicht noch der andere Gedanke, und du da vorne, du hast eh gut reden. Du wirst dafür bezahlt, du musst ja sowas vom Stapel lassen, du bist ja außen vor, bin ich nicht. Ich sitze in der allerersten Reihe noch einen Sitz vor meiner Frau. Das heißt, ich kann gut von Reinigung und Schuld reden, von Vergebung reden, aber ich bin Betroffener. Und so bleiben, wie ich bin, das überlasse ich der Margarine, aber ich nicht. Und auch nicht dem Spatzen auf dem Dach in der Hand, sondern lieber als die Taube auf dem Dach. Nein, ich möchte mich dem stellen. Und Jesus, und das ist das Spannende, Jesus setzt hier ganz anders an. Er hat einen anderen Blickwinkel. Vielleicht ist es für uns auch überfordernd, wenn Jesus sagt, du, hey, das geht gar nicht zuerst um dich, was du davon hast. Das ist ja schön und nett, dass du solche Gedanken hast, aber es geht darum, was hat Gott denn davon? Spannend. Wenn du zu dem Menschen wärst, mit den Möglichkeiten und Begabungen, die Gott in dich hineingelegt hat, dann wird Gott geehrt. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Sag du erst durch dein Leben Gott, indem er wirklich bei dir zum Ziel kommt, er sich darüber freuen kann, dass sein Leben gelingt. Dazu braucht es oder entsteht viel Frucht. Nicht darf es ein bisschen weniger sein, sondern Sinn und Zweck hinter dieser regelmäßigen Reinigung ist ja, es soll mehr werden können. Es soll noch mehr entstehen. Du sollst, da soll Kraft freigesetzt werden. Und auch wenn das vielleicht banal klingt, Frucht hat eine ganz tolle Eigenschaft. Das kann man von außen feststellen. Wenn da keine Frucht dran hängt, dann wird er ziemlich kümmerlich. Dann würde ich sagen, ja, hau ihn ab. Das kann man sehen von außen. Und ein weiterer, vielleicht schräger Gedanke, Frucht, das ist nicht für die Rebe für sich alleine, sondern Frucht ist für andere. Frucht, davon profitieren andere, die sehen das. Also vielleicht einfach mal diese Frage zu stellen, sich selber zu stellen, was haben andere von mir? Was kannst du, was willst du anderen schenken? Und das war gestern für mich durchaus beeindruckend. Mein lieber Freund war Schulleiter und ein anderer Schulleiter berichtete davon, was dieser unbequeme, ich habe ihn an manchen Stellen so empfunden, Schulleiter für sie alle ja bewirkt hat, weil er eben halt keine Angst vor irgendwelchen Vorgesetzten, was weiß ich wen da, hatte die ganzen Begrifflichkeiten, das kennst du bestimmt besser, Volker, aber zu sagen, nee, wenn da etwas anzusprechen war, dann zu sagen, ja, was haben wir davon, was springt für uns dabei raus, wo muss ich den Mund aufmachen? Also, es kann nur der Vergleich in diesem Bild sein für uns, was Jesus dir ermöglicht, durch die Frucht, die daraus wächst. Jesus sieht dein Potenzial. Und das finde ich toll. Und vielleicht, nein, ganz bestimmt, lohnt es sich einmal Jesus zu fragen, was hast du eigentlich noch alles in mich hineingepackt? Was ist da noch an Dynamik, an Energie drin? Was kann ich von dir bekommen, wenn ich an dir dranbleibe? Was leider nicht in allen Übersetzungen des letzten Verses deutlich wird, in der wurde es deutlich, es geht darum, Jesu Jünger zu werden. Das heißt, werden ist ein Prozess. Das ist dieses Azibi-Bleiben oder Jesus nachzufolgen. Ich mache das Substantiv nicht. Jesus nachfolgen ist eine Tätigkeit und nicht ein Status. Ich bin kein Nachfolger, sondern ich folge Jesus nach. Das heißt, uns wird zugebilligt, du bist Lernender, du weißt noch nicht alles, du machst Fehler, du fällst auf die Nase, du darfst wieder von vorne anfangen. Und das Tolle ist, du hast auch ein paar Leute neben dir, die machen das mit. Und wenn du Glück hast, und das wünsche ich mir und das erlebe ich auch, dann hast du Leute links und rechts neben dir, die dich vielleicht mal an die Hand nehmen oder unterstützen. All das. Hinfallen ist nicht das Entscheidende. Aufstehen und dranbleiben. Paulus, auch ein Azubi Jesu, hat das mit einer sehr krassen Lebensgeschichte, seine Haltung so beschrieben: Ich will nicht behaupten, dass das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es geschafft zu haben. Geschwister, aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Kein Gärtnervergleich, aber es gibt ja auch Sportvergleiche oder sportliche Vergleiche. Also, wie sieht es aus? Danke, dass ihr mir das nochmal angeworfen habt. Hast du eine zuverlässige Kraftquelle für dein Leben? Lebst du mit dieser dauerhaften Verbindung zu Jesus? Lässt du regelmäßige Reinigung von Gott in deinem Leben zu? Und hast du die richtige Motivation für dein Leben? Das Ganze mündet, und damit schließe ich auch, in dieser Frage: Wo wird dein Christ sein? Dein Glaube, dein Jesus nachfolgen, nach außen hin sichtbar. Ich höre auf, ihr fangt an oder macht weiter. Ich bete. Jesus, hab du von Herzen Dank für dieses tolle Bild und auch Dank für deine realistische Einschätzung von meinen und von unseren Möglichkeiten. Wir können nichts ohne dich, gar nichts. Wir können viel veranstalten, viel Wirbel machen, viel um uns drehen, aber wir brauchen dich in unserer Mitte, in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Alltag. Und schenk dazu Gelingen, dass wir dich nicht außen vor lassen, dass ich dich nicht vergesse bei meiner To-Do-Liste, bei meiner Tages-, Wochen-, Monats-, Jahresplanung, sondern dass ich wirklich dich im Blick habe und dass ich deine Kraft für mich in meinem Leben und wir in unserem Leben in Anspruch nehmen. Danke, dass du nicht knauserst, sondern uns das gibst, was wir brauchen. Zur Ehre deines Vaters und damit viel Frucht entsteht. Danke. Amen.